herzlich willkommen zum Champagne Talk für unsere Gäste nur das Beste. Ich bin Yvonne Sammer und spreche im Interview mit faszinierenden Frauen über ihre ganz persönliche Erfolgsgeschichte und wie sich berufliche Träume und Visionen verwirklichen lassen. Heute begrüße ich Anna-Sophie. Sie ist der Shootingstar in der Musikszene. Mit ihren Hits hat sie auf Spotify über 20 Millionen Streams erreicht, war zweimal auf Platz 1 in den Ö3 Austria Charts und 55 Wochen in den Top 10 der Ö3 Charts. 2020 und 2021 war sie die meistgespielte Österreicherin. Attack Without Warning und Insanity stammen unter anderem aus ihrer eigenen Feder. Ja, liebe Anna-Sophie, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Servus, freut mich, dass ich da sein kann.
Du haust ja einen Hit nach dem anderen raus. Wie ist das so, wenn die Songs auf Ö3 rauf und runter gespielt werden?
Ja, ich muss sagen, jetzt ist es schon 3 Jahre so, dass ich im Radio bin. Aber es ist noch immer jedes Mal cool, wenn ich mich selber hören darf im Radio. Also irgendwann denke ich mir so, kommt der Punkt, wo man vielleicht wegschaltet oder so, aber bei mir ist das noch nicht der Fall. Also ich drehe immer ganz laut auf, wenn ich mich irgendwie im Auto höre, beim Autofahren oder irgendwie beim Sport machen oder wenn im Fitnessstudio dann ein Lied von mir im Radio läuft. Also ich bin immer ultra happy und sau stolz auf das.
Mit Cambodia hattest du ja deinen ganz großen Durchbruch. Vielleicht hören wir mal kurz rein.
Ja, gern.
Das war ja während der Covid-Pandemie. Wie war das damals für dich?
Also meine jetzige Managerin, die sagt immer zu mir, ich bin ein kleines Corona-Baby. So, weil ich habe halt wirklich meine Songs veröffentlicht und die ersten Songs veröffentlicht, wo der Lockdown genau eine Woche lang oder eine Woche alt war, sagen wir so. Und da war halt schon Startschwierigkeiten, hat man ja als Musiker generell immer. Du hast noch keine Ahnung, wie das Business läuft und du hast das erste Mal irgendein Videoshooting und sowas und es ist dann halt alles noch erschwert worden mit Corona. Und teilweise haben wir eben so Tonstudioaufnahmen und Videoshootings für meine ersten beiden Songs gar nicht abschließen können. Und dann haben wir halt online irgendwie auf so Websites, wo du eben Videomaterial kaufen kannst, die dann halt einfach gesucht und dann irgendwie versucht, ein Musikvideo für mein erstes Lied zusammenzustellen. Und das war alles sehr improvisiert, ehrlich gesagt. Also das war halt mein Start, es war ein sehr holpriger Start, aber es ist ja dann über das ganze Jahr nicht besser geworden, weil es hat keine Live-Auftritte gegeben. Also im ersten Jahr habe ich zwar immer gesagt, ich bin Musikerin, aber ich habe mich nicht so gefühlt, ehrlich gesagt, danach, weil ich war halt im Tonstudio, habe so mit 3000 Meter Abstand zu allen Leuten musiziert, aber es hat sich für mich so fern von einer Realität, die ich mir früher erhofft habe, angefühlt, dass es sich halt irgendwie falsch angefühlt hat irgendwie. Natürlich habe ich trotzdem halt weiter Musik gemacht und auch meine Songs geschrieben, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt ultra froh, dass das jetzt mal vorbei ist und dass ich echt sagen kann, ich mache Musik und ich habe jetzt auch Auftritte und ich bin jetzt wirklich eine richtige Musikerin. Weißt du, was ich meine?
Ja. Es war sicher Ausnahmezustand damals und ein Stück weit anders, als es jetzt ist. Wo ist es, wo du sagst, seitdem hat sich dein Leben verändert? Inwiefern? Wie schaut es jetzt aus bei dir, dein Alltag?
Ja, ich hätte halt früher nie gedacht, dass man das hauptberuflich machen kann. In gewisser Hinsicht habe ich ja irgendwie Angst gehabt davor, weil so, wenn du mit Leuten aus dem Musikbusiness redest, so Musik ist das unsicherste Business, das man sich aussuchen kann. Also jeder andere Job oder generell irgendwas Künstlerisches, jeder andere Job ist halt sicherer. Da hast du halt irgendwie Stabilität, du weißt so, du kriegst an dem und dem Tag im Monat dein Gehalt. Und bei der Musik, klar kriegst du auch so von der AKM in gewissen Abständen Geld, aber trotzdem kannst du das nie vorhersagen, wie viel du jetzt da in den nächsten Monat oder in den nächsten Monaten bekommst. Und deswegen war das für mich zuerst eigentlich nie ein Thema, das hauptberuflich machen zu wollen, weil es mir zu unsicher war und ich mich da auch nicht drüber traut hätte über das. Aber dann hat es halt irgendwie doch die Leidenschaft dann gesiegt und jetzt mache ich es hauptberuflich.
Und man merkt, du liebst, was du tust.
Ja, ja klar, das ist halt mein Hobby. Und irgendwie fühlt es sich jetzt so an, als hätte ich kein Hobby mehr. Also weil ich halt den ganzen Tag eigentlich mein Hobby mache und in gewisser Hinsicht ist es ja jetzt wirklich mein Beruf. Aber ich sage halt immer zu Leuten dann, ja, ich hab jetzt kein Hobby mehr, weil außer Musik gibt es halt echt nicht so viele Themen, die mich interessieren.
Du schreibst ja auch deine Songs selber. Woher kommt die Inspiration oder wie fallen dir diese ein?
Zum Glück kann ich sagen, ich habe manchmal nicht so gute Erfahrungen in der Beziehung gehabt. Und deswegen schreibe ich meistens über die Liebe und teilweise über Herzschmerz, teilweise über eine neue Flamme oder so. Also meistens sind es einfach Erfahrungen aus meinem Leben, aus meinem noch jungen Liebesleben. Und ich glaube, da können sich eigentlich viele Leute damit identifizieren. Und ich versuche das dann also allgemein wie möglich zu halten, sodass halt dann wirklich viele Leute einfach denken, ah ja, das fühle ich auch.
Das Musikbusiness ist bestimmt sehr tough und nicht so leicht. Du bist noch sehr jung, hast du gerade gesagt.
Ja.
Du gehst da mit voller Energie rein. Wo liegen so die großen Herausforderungen?
Es ist halt, also ich würde sagen, die erste Herausforderung, die es immer gibt als Musiker, die habe ich schon überstanden, so dieser One-Hit-Wonder zu sein. Also zum Beispiel als Cambodia rausgekommen ist, das war mein zweites Lied, das rausgekommen ist. Und also das zweite Mal, dass ich jemals im Tonstudio war. Und das war dann auf Platz 1 auf Hitradio Ö3 und auch auf Krone Hit, Antenne Steiermark, Antenne Kärnten. Es war überall Platz 1. Und dann habe ich halt auch gehört eben von einigen Stimmen im Hintergrund, okay, ja, das wird schauen, ob sie ein One-Hit-Wonder ist oder nicht. Und das hat mich halt dann schon auch mental ein bisschen belastet, so zu wissen, okay, Cambodia, das war vor allem nicht mein eigenes Lied, das war ein Remake von der Kim Wilde, das ist halt gut gelaufen. Kann halt sein, dass ich ein One-Hit-Wonder bleibe. Und dann als halt ein Jahr später, ziemlich genau ein Jahr später, mein Song Attack Without Warning rausgekommen ist, den ich selbst geschrieben habe und der dann auch wieder auf Platz 1 war, dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin zumindest kein One-Hit-Wonder, jetzt habe ich 2 Songs im Radio, jetzt ist es okay, jetzt ist es mir egal, was dann auch passiert. Und dann habe ich das alles ein bisschen lockerer gesehen.
Wie gehst du generell mit dem um, auch zukünftig diesen Druck zu haben oder jetzt zu haben, abzuliefern? Hast du für dich da so Strategien?
Ja, also am Anfang habe ich zu viel über das nachgedacht, so über Streams und habe öfters viel zu oft geschaut auf Spotify, wie viele Leute gerade meine Songs hören oder wie der halt der Song jetzt in der Woche performt. Einfach weil halt das auch, ich bin beim Label gesigned und wenn du halt beim Label gesigned bist, ist das halt eben auch gang und gäbe, dass die halt wöchentliche Updates geben und auch sagen, so und so performt jetzt dein Lied. Und das hat mir innerlich eigentlich einen Druck gegeben, weil ich mir dann gedacht habe, ah, jetzt ist es schlechter als letzte Woche, war es besser und so. Und dann irgendwann musst du das aber wirklich ablegen und wieder zurück zu dem gehen, dass du das ja aus Leidenschaft machst. So im Endeffekt denke ich mir, auch wenn es nur, wenn ich die Einzige bin, die meine Songs hört, würde ich es trotzdem veröffentlichen, weil sie mir persönlich gefallen und weil ich sie gern höre. Das ist auch deshalb ein Grund, warum ich Lieder schreibe, ist, dass ich, es hört sich so dumm an, aber ich werde halt recht leicht gelangweilt von Liedern, die so im Radio gespielt werden. Und sobald das passiert, denke ich mir, ja okay, dann schreibe ich halt selbst einen Song, der mir nicht langweilt. Und deswegen denke ich mir, du darfst doch jetzt nicht zu sehr an die Zahlen denken, sondern immer wieder denken, das ist deine Leidenschaft und wenn es 2, 3 Leute gibt, die das gern hören, dann machen wir einfach weiter, egal ob das jetzt gut oder schlecht performt.
Also 20 Millionen Streams zeigen eindeutig, das sind mehr als 1, 2 Leute und dass du mit deiner Leidenschaft sicher am richtigen Weg bist. Es sind sicher auch da draußen viele andere junge Musikerinnen, junge Frauen, die auch mit ihrer Leidenschaft Musik machen. Du bist da schon viele, viele Schritte voraus. Was sind so deine Tipps für diejenigen, die sagen, ich möchte auch gern in dieses Business einsteigen oder ich weiß nicht, an wen soll ich mich wenden, wie gehe ich das Ganze an?
Ja, da muss ich sagen, teilweise bin ich da auch noch verloren, so in gewisser Hinsicht, weil ich hatte und habe noch immer ein bisschen dieses Imposter-Syndrom, dass ich da eben so nicht hingehöre und dass es viele Leute gibt, die besser sind als ich und die diesen Erfolg mehr verdient hätten als ich. Vor allem, es gibt ja auch Sänger und Sängerinnen, vor allem, die halt so viele Songs veröffentlichen und auf Spotify raufladen, die niemals im Radio sind. Und ich bin ja wirklich mit meinem ersten Song in der Nachtrotation gewesen auf Ö3 und mit meinem zweiten Song auf Platz 1. Und da kommt halt dann immer wieder so der Zweifel, warum? Warum finde ich, es gibt, ich kenne 5 andere Sängerinnen, die schon viel mehr Songs veröffentlicht haben und nie den Erfolg bis jetzt hatten. Und ich glaube, du musst einfach dann von Anfang an von dir überzeugt sein und an die glauben und diese Zweifel nicht so an die ranlassen. Weil wenn du halt dann schon so klein und verkümmert daherkommst, dann nehmen die halt die anderen Leute in dem Business auch nicht so ernst. Also du musst echt von dir überzeugt sein und hin und wieder, auch wenn du das Selbstvertrauen nicht hast, das einfach ein bisschen spielen. So, ich bin ehrlich gesagt auch teilweise sehr introvertiert in so Gesprächen, sonst ja, lasse ich lieber andere Leute reden, bevor ich da jetzt die ganze Zeit herumlabere. Aber wenn du in der Öffentlichkeit bist, dann musst du trotzdem auf gewisser Hinsicht extrovertiert sein und einfach aus deiner Komfortzone rauskommen. Und deswegen ist jetzt mein erster Tipp einmal, einfach selbstbewusst zu sein. Und wenn du noch kein Selbstbewusstsein hast, dann wirklich probierst zumindest so zu tun, als hättest du. Und lass die Angst nicht zu sehr, also lass dich nicht von der Angst irgendwie unterkriegen. Weil ich habe halt am Anfang zu viel Angst gehabt, überhaupt anfangen zu wollen, weil ich gedacht habe, das wird nie was. Aber fang einfach an. So, es passiert nichts. Und das ist halt auch ein Punkt, der leider noch immer so ist. Aber ohne wirklich Kontakte am Anfang ist es echt schwer, da in dem Business Fuß zu fassen. Also ich habe wirklich durch Zufall einen Plattenvertrag bekommen, weil ein Kollege von mir, mit dem ich damals in der Schulband noch im Gymnasium gespielt habe, der hat irgendwie ganz viele Demos an verschiedene Labels geschickt und irgendein Label hat halt dann, mein jetziges Label hat zu ihm gesagt, ja passt, wir nehmen dich. Und er hat dann halt eine Sängerin gebraucht für seine Songs, weil er damals so DJ war. Und er hat dann halt gesagt, hey, du hast in der Schulband gesungen, magst du nicht mit mir da was zusammen machen? Und dann bin ich halt zu dem Label gekommen. Aber das war halt einfach Glück. Und ich habe jetzt mit so vielen Leuten gesprochen, die haben teilweise wirklich, die waren einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber du brauchst diese Kontakte am Anfang. Wir hatten dann auch Radio-Promos, so eine Firma, die dann irgendwie mich als Newcomerin an die Radios gepitcht hat sozusagen und die vorgestellt hat. Und ich glaube, es ist halt wirklich 10-mal einfacher, mit einer Firma dorthin zu gehen als alleine. Das, ja, ist leider so. So Kontakte zählen immer, auch in der Musik.
Heißt aber auch, warte nicht drauf, bis du entdeckt wirst, weil ich glaube, das haben viele vielleicht auch so in sich, ja, man wird mich dann schon entdecken, sondern werd selbst aktiv und klopf an und recherchiere, google,
sicher,
schick hin.
Klar, es gibt, ich glaube, ich meine, ich habe es aktiv nie gemacht, aber es gibt bei Sony oder Universal oder sonst bei irgendwelchen Record-Labels so eine E-Mail-Adresse auch, wo du einfach Sachen hinschicken kannst, was ich weiß. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch immer der Fall ist, aber send einfach Demos aus oder geh zu einem Produzenten. Ich war bei 4 Produzenten von 16 bis 19, also als ich 16 bis 19 war, die alle 4 zu mir gesagt haben, Englisch wird nichts. Mach Deutsch, aber wir können mit dir nichts anfangen. Der Nächste, ja, ich kann mit dir nichts anfangen. Der Nächste, du kannst für mich, wenn du magst, einen Schlager schreiben, weil ich sehe, dass du gut schreibst, aber ich kann mit dir nichts anfangen. So, du darfst dich halt nicht unterkriegen lassen. Also von 16 bis 19 habe ich mir so gedacht, okay, das wird nichts mit Englisch. Und irgendwann kommt es dann, aber du musst halt einfach hartnäckig bleiben. Also ich habe 5 Jahre gekämpft, bis ich einen Song einmal im Radio gehabt habe.
Heißt aber auch wieder dranbleiben, oder? Und auch das Selbstbewusstsein, das du vorher angesprochen hast, dass man sagt, wenn man viele Neins kassiert, die eigentlich ja überall im Leben einem begegnen, egal in welchem Beruf wahrscheinlich, dass man sagt, hey, man bleibt da dran, wenn es die große Leidenschaft ist.
Ja, mein erstes Nein, das ich dann da damals kassiert habe, da habe ich dann einfach einen Song darüber geschrieben, so, das ist das erste Nein, das ich je kassiert habe. Weil ich bin ein bisschen gespoilt, aber ich bin halt Einzelkind und bei mir ist immer so, ich habe eine leichte Kindheit gehabt, meine Eltern haben mich wirklich geliebt und ich war gut in der Schule, ich habe nie wirklich Probleme gehabt und deswegen war das erste Nein für mich halt ein großes Thema eigentlich, so zu sehen, hey, okay, du musst jetzt wirklich was arbeiten dafür, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Weil in der Schule, ich habe immer lauter Einsen gehabt, ohne wirklich viel zu tun. So, das ist mir halt einfach leicht gefallen. Und die Musik, das so ein Business fällt nicht so leicht. Also entweder hast du da halt den Mumm und dann beißt du durch oder sonst wird halt nichts aus dir, blöd gesagt.
Weil du sagst, Kindheit, war die Musik dann schon immer ein Teil von dir? Oder wo ist so das hergekommen, dass du sagst, du liebst es zu singen?
Ja, also meine Mama, und das erzählt sie, kommt mir vor ein paar Mal im Jahr, im Kindergarten habe ich angeblich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber die haben die Kindergarten-Tanten, die haben den irgendwelche Lieder gesungen und dann Texte oder Melodien teilweise vergessen und angeblich habe ich die einfach weitergesungen. Also ich habe mir halt schon leicht diese Melodien gemerkt und auch die Texte. Also so, wenn sie gesagt haben, die Tante Karin war das, ah, ich weiß nicht mehr, wie das Lied geht, fragen wir die Anna-Sophie. Und dann habe ich es angeblich losgesungen. Also irgendwie war das schon immer in mir und das hat mir auch taugt und ich habe auch gern so Gedichte auswendig gelernt und dann so beim Laternenfest vor allen Leuten mein Gedicht runtergerattert. Also ich habe schon immer gern vor Leuten halt irgendwas performt. Und dann mit 5 oder 6 Jahren hat mir mein Onkel vom Fetzenmarkt, also von diesem, das für die Leute, die das nicht kennen, das ist dann eben so, es ist so ein Flohmarkt, den die Feuerwehr organisiert. Da hat er mir so ein altes Klavier mitgebracht. Dann habe ich halt angefangen, auf dem Klavier herumzuklimpern. Ich habe keine Noten gekannt, also habe ich nur so nach Gehör gespielt und geschaut, was halt gerade zusammenpasst. Und auf diesem E-Piano waren auch teilweise Songs gespeichert oben. Und ich habe halt versucht, diese Songs, die da gespeichert sind, einfach nach Gehör nachzuspielen. Und dann haben mir meine Eltern halt mit Schulbeginn, also in der Volksschule mit 6 Jahren, in die Musikschule geschickt. Und dann habe ich 15 Jahre Klavierunterricht bekommen. Und währenddessen habe ich halt dann gemerkt, ich finde klassische Musik schon okay, ja, lustig zum Hören. Ich habe es überhaupt nicht gern gespielt, ich habe nicht gern nach Noten gespielt und das hat mich einfach nicht interessiert. Und meine damalige Lehrerin, die Klavierlehrerin, ist dann auch teilweise einfach verzweifelt gewesen. Sie hat halt nicht mehr gewusst, was sie tun soll, weil die hat mit mir echt ein halbes Jahr lang das gleiche Stück geübt und ich habe es einfach nicht gespielt. Und sie hat mir, egal was sie mir für Stücke gegeben hat, ich habe es nicht gemacht. Und dann bin ich irgendwann nochmal dahergekommen zu ihr und habe gesagt, hey, ich habe jetzt eigentlich die ganze Zeit schon daheim selbst Lieder geschrieben und so und habe ihre Idee dann vorgespielt und sie so, ah, okay, das magst du also. Und dann haben wir alles also den ganzen Unterricht irgendwie umgeworfen und sie hat mir nur mehr bei meinen Songs geholfen.
Super, dass sie das erkannt hat, dass sie da dich fördern soll, anstatt dir genau was vorzugeben.
Ja, also es ist halt sonst echt nichts weitergegangen. Also klassische Stücke, das war der größte Kampf, da habe ich teilweise auch einfach auf die Tasten raufkaut, weil ich gesagt habe, ich will nicht mehr, es interessiert mich nicht. Musik ist so cool, aber warum muss ich genau das machen? Und dann irgendwann habe ich halt das meiner Lehrerin auch gesagt. Und dann, ja. Sie hat dann auch versucht halt am Anfang, mich so auszutricksen, indem sie halt, weil immer wenn ich was gehört habe, ein Lied, dann habe ich es nach dem Gehör nachspielen können. Aber sie wollte eben, dass ich nach den Noten spiele. Das heißt, sie hat teilweise den Namen vom Lied abgedeckt, hat mir nur die Noten gegeben, damit ich auch nicht googeln kann, wie der Song heißt und dann zu Hause wieder versucht, das mit dem Gehör nachzuspielen und so. Und dann waren halt auch teilweise die Töne auch halt, die haben gut geklungen, aber es war halt ganz was anderes als das, was da auf dem komischen Blatt oben standen ist.
Und wie ist das heute? Ist das Klavier für dich Equipment, wo du sagst, das hilft dir extrem bei deinen eigenen Liedern?
Ja, also ich schreibe jedes Lied am Klavier. Also jeder Song, den ich bis jetzt geschrieben habe, der entsteht als erstes am Klavier. Da gibt es eine Piano-Version davon und dann komme ich mit dieser iPhone-Aufnahme, so einfach nur Stimme und Klavier, ins Studio und zeige das meinen Produzenten. Und dann suchen wir uns noch ein paar Beispielsongs raus, wo ich sage, in die und die Richtung soll die Produktion gehen. Und die machen dann aus dieser Piano-Ballade eigentlich dann meine Pop-Rock-Songs. Weil ich spiele nicht so, ich spiele keine E-Gitarre oder was. Also ich kann das denen nur so sagen, hey, du musst das jetzt so machen, dass es geht. Aber ich habe keine Ahnung, wie man das produziert. Deswegen sage ich das mündlich und die führen das dann aus.
Sehr spannend, wie das vor sich geht. Weiß man so eh gar nicht oder kann man sich gar nicht so vorstellen. Du hast vorher gesagt, Klassik ist nicht ganz so dein Ding, aber was hörst du dann privat am liebsten?
Ich höre echt gern Poprock. So eigentlich das, was jetzt so seit ein paar Jahren schon in ist. Olivia Rodrigo ist cool oder Tate McRae. Und vom Songwriting her ist meine absolute Lieblingssängerin und Lieblingskünstlerin die Taylor Swift. Also ich habe immer großen Respekt vor Künstlern und Künstlerinnen, die noch ihre eigenen Songs schreiben. Weil in dem Business ist es nicht mehr so normal. Teilweise habe ich auch schon gehört, ich glaube, ich darf da jetzt den Namen nicht nennen, aber es gibt eine Künstlerin, die vor kurzem größer geworden ist im deutschsprachigen Bereich. Da hat es schon dieses Konzept gegeben, wir suchen jetzt eine so und so eine Frau, die sich so und so anziehen soll und die so und so dann reden soll und die und die Musik machen soll. Da war die Musik schon da, da waren die Kostüme schon da, also die Songs waren auch schon fertig. Da haben sie nur mehr eine Frau gecastet. Also die hat ehrlich gesagt nichts mehr gemacht und das finde ich sehr fake. Und deswegen habe ich einfach Respekt vor Leuten, die halt noch die eigenen Songs schreiben. So Ed Sheeran, Taylor Swift, Tate McRae, Mimi Webb. Die finde ich alle cool.
Wo die mir ihre eigene Handschrift dann musikalisch zum Ausdruck bringen. Mhm. Weil du sagst fake, Social Media ist auch so ein eigenes Thema. Da geht es ja doch viel auch um Likes oder wie bewerten die anderen einen von außen. Da zeigst du unter anderem auch eine private Seite von dir. So das Mädel vom Land, das am Traktor sitzt. Du bist, glaube ich, ja eher auf einer Landwirtschaft groß geworden.
Ja.
Warum ist dir das wichtig, dass du sagst, auch diese Seite von mir, diese echte Seite möchte ich zeigen?
Weil das halt so ein großer Teil von mir ist. Also ich kenne halt viele Musiker, die wohnen in der Stadt und die leben halt dieses Stadtleben und dieses Urbane und die machen halt voll coole Bilder dann oder in Berlin vorm Späti und so. Und ich denke mir so, okay, ich bin das nicht. Es wäre extrem fake, wenn ich jetzt dann nach Wien gehen würde und so in so Hipster-Bars herumhängen würde, weil ich das einfach nicht bin. Und deswegen mache ich halt einfach Fotos in meinem Alltag. Und ich habe teilweise auch schon von Leuten in meinem Team gehört, hey, das ist vielleicht zu viel, weil dann kommst du halt in so eine Schiene rein, dass du halt dann, weil so Landwirtschaft wird man immer schnell mit Schlager in Verbindung bringen. Aber ehrlich gesagt, mir ist das egal. Also ich finde, es ist ein voll cooler Kontrast zwischen, ich mache jetzt internationale Popmusik, meine Lieder werden in 150 Ländern gestreamt und gleichzeitig zeige ich mir halt, wie ich da am Sonntag dreckig am Traktor oben sitze. Also mir taugt es halt einfach und ich finde den Kontrast so spannend, dass ich das halt einfach meinen Fans nicht vorenthalten will. Also ich bin ein Einzelkind, ich helfe meinem Papa sowieso auf der Landwirtschaft, wenn ich Zeit habe und wenn was zu tun ist. Also warum sollte ich dann das irgendwie verheimlichen? Das ist einfach ein Teil von mir und deswegen bin ich eigentlich sau stolz drauf, dass ich sagen kann, ich bin Musikerin und bin aber gleichzeitig auch noch daheim und kann ein hin und wieder schöpfen, wenn es drauf ankommt.
Das heißt, dir ist ja wichtig, dass man so sein echtes Ich zeigt oder dass man weiß, wer du wirklich bist. Du bist sicher für viele junge Frauen ein echtes Role Model, jetzt aufgrund deiner Musikkarriere oder den Weg, den du bis jetzt gegangen bist. Was ist dir wichtig, so als Vorbild jungen Menschen zu vermitteln?
Ja, einfach diese Authentizität. Also alles schön und gut. Du kannst dir schminken und aufbrezeln und sonst was mache ich auch gern. Also ich gehe ultra gern so aufgestylt auf die Bühne und alles und lebe halt in dieser Blitzlichtwelt oder so. Aber dann zeig trotzdem auch dein wahres Ich. Zeig dir teilweise ungeschminkt, zeig dir, was du halt zu Hause machst und du nicht immer nur die perfekten Sachen hochposten. Also einfach diese, ich finde halt in Social-Media-Zeiten gibt es halt kein Real-Life wirklich mehr. Jeder versucht halt irgendeinem Standard nachzurennen, der eh nicht, den man nie erreichen wird, weil der einfach unreal und unwahr ist. Und deswegen würde ich einfach jungen Frauen mitgeben, dass sie sich nicht zu leicht von irgendwelchen Instagram-Sachen oder Social-Media-Sachen beeinflussen lassen, sondern halt einfach das tun und das posten oder diesem Hobby nachgehen, das sie wollen und nicht, dass irgendwie gerade in ist oder so.
Das hört sich gut an. Das war jetzt eine richtig gute Message. Vor allem an Frauen, die eh oft dann zweifeln, ob man gut genug ist oder ob das reicht. Das hast du vorher auch kurz angesprochen, ob das reicht, was ich kann. Ja,
ja, also jeder Mensch, und ich vertritt diese Meinung, jeder Mensch ist perfekt. Also jeder Mensch ist auf seine Art perfekt, egal welchen Notenschnitt du jetzt hast. Nur weil ich jetzt da mit so und so einen Notenschnitt maturiert habe, bin ich jetzt nicht besser oder irgendwie weiß ich nicht, ja, irgendwie höher gestellt als jemand, der halt einfach nur gerade so durchgerutscht ist. So, jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen, aber ich sehe immer nur so das Coole in den Menschen. Und wenn du jetzt uns als Individuen anschaust, ist eigentlich jeder makellos, ehrlich gesagt. Also, I don't know, es ist für mich halt irgendwie so, es gibt so viel Negativität, dann muss man nicht auch noch sich gegenseitig runtermachen, finde ich.
Wo ist das, wo du selbst sagst, darauf bin ich stolz in meinem Leben?
Eher auf die Musik. Also ich bin voll stolz, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Ich sage, es gibt nicht so viele Sachen sonst außer die Musik bei mir. Nein, also wirklich, dass ich halt sagen kann, ich habe in meinem Kinderzimmer so mit 9 Jahren angefangen herumzuklimpern und jetzt so wirklich das im Radio zu hören, das ist eigentlich alles, was ich jemals in meinem Leben haben habe wollen. Und alles, was jetzt noch kommt, ist nur mehr Zusatz. Also ich bin einfach stolz darauf, dass ich irgendwie Musik machen kann und dass das ein paar Leute hören.
Ein paar Leute, wir waren schon bei über 20 Millionen Streams. Ich sage es nochmal. Weil du gesagt hast, dass deine Songs im Radio gespielt werden. Glaubst du, braucht es da ein paar bestimmte Faktoren, um es ja, ins Radio zu schaffen?
Ja, also schon. Es gibt so gewisse Richtlinien, sage ich jetzt einmal. Irgendwie gibt es Intros, hören Radios nicht mehr so gern. Also am liebsten gleich anfangen, so 4 Akkorde davor, wo keine Stimme ist. Das braucht man jetzt nicht mehr unbedingt. Und teilweise, wenn ich das gemacht habe in Songs, haben es die Radios dann auch teilweise einfach weggeschnitten. Also es ist immer sehr, auch gleich wie zu diesen TikTok-Videos, sehe ich immer so ein Äquivalent dazu. Wir haben eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne nur mehr. In 15 Sekunden Videos muss alles gesagt sein und du musst da hoch 10 entertained werden. Und genauso ist es bei den heutigen Songs, finde ich. Also teilweise bei den 80er-Jahre-Songs, die sind ja 6-7 Minuten lang. Da gibt es einmal 30 Sekunden nur Gitarren-Solo davor. Also das könntest du heutzutage ehrlich gesagt nicht mehr bringen. Live schon, aber im Radio ist das jetzt unausgesprochenes, ja, oder sagen wir mal, ein kleines Geheimnis, was eigentlich eh jeder weiß, dass du das nicht unbedingt machst. Und was gibt es noch? Ja, mehr als 3 Minuten sind die Lieder auch nicht mehr lang. Also ich richte mich teilweise danach. Für so Radiosongs schaue ich dann auch immer, passt jetzt die Länge circa. Okay, 2 Minuten 50, passt, das lassen wir jetzt so. Auch wenn ich jetzt noch einen Teil im Kopf hätte, denke ich mir so, mache ich vielleicht eine zweite Version von dem Lied. Aber für Radio in der Kürze liegt die Würze, das habe ich schon gemerkt. Und teilweise ist es auch schon bei Radiostationen vorkommen, jetzt habe ich schon einen Song, der 2 Minuten 30 ist, die schneiden trotzdem einfach die zweite Strophe raus, tun das zusammen und haben sie 1 Minute 30 Lieder hintereinander und das passt dann auch. Also das wird wirklich, es wird alles nur mehr in Shortcuts gemessen anscheinend.
Also ein guter Tipp von dir.
Ja.
Das auch anzusprechen und zu sagen, schaut es da gut hin. Mhm. Wir haben vorhin gesagt kurz, oder du hast es angesprochen, dass du eben von der Musik leben kannst oder dass das natürlich auch ein Job ist, der ziemlich cool ist und der dir taugt. Wie kommt da Geld rein? Womit verdient man? Sind es die Streams? Was ist es genau? Wie geht das?
Ja, die Streams sind sicher nett. Also von 1 Million Streams auf Spotify kriegst du circa 3.300 Euro. Und wenn du jetzt denkst, dass hinter mir ein 10-köpfiges Team ist und dass ich jetzt 20 Millionen Streams habe, kann man sich mal so circa ausrechnen, was bei Spotify reinkommt. Aber da diese 3.300 Euro werden dann auf die einzelnen Songwriter noch einmal aufgeteilt. Also beispielsweise, oder Label bekommt 60, dann ich bekomme 40, Hausnummer jetzt, dann wird das halt noch einmal geteilt. Und dann sind da 3 Songwriter involviert, dann wird dieser Prozentsatz noch einmal geteilt. Und dann kriegt die AKM noch ihren Prozentsatz. Und dann sind da mal die ganzen Ausgaben, so jeder Song kostet ein paar 1.000 Euro zu produzieren, wenn du es gescheit machst, dann gehören die einmal gedeckt. Dann gehört die Promo hinter jedem Song gedeckt. Das Marketingbudget ist natürlich, Marketing kostet auch was. Und also vom Streaming allein, also du hast halt Milliarden Streams, könntest du da jetzt nicht leben. Also da wäre das ein großes Minusgeschäft bei mir. Aber du kriegst eben von der AKM über Radio Airplay pro Radio pro Play im österreichischen oder internationalen Radio bekommst du halt so und so viel Geld. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß es nicht, wie viel das ist pro Play. Aber du kriegst halt in gewissen Zeitabständen dann eine Abrechnung, wo du steht, in welchen Radios du gespielt wirst. Und dann hast du halt deine Endabrechnung da. Das ist die AKM. Da kriegst du immer dann Geld, wenn du selbst diesen Song geschrieben hast, also wenn du Urheber von dem Song bist. Mhm. Und dann gibt es noch die LSG, das ist die Gesellschaft für Leistungsschutzrecht. Da kriegst du immer dann Geld, wenn dein Song irgendwo gespielt wird und wenn du halt bei dem Song irgendwas dazu beitragen hast. Also zum Beispiel von Cambodia, ich habe den Song nicht geschrieben. Alle meine Einnahmen, die ich jetzt einspiele im Radio von der AKM, kriegt die Kim Wilde eigentlich, weil sie die Songwriterin ist. Aber ich kriege trotzdem Geld von Cambodia, weil ich ja einen Mehrwert da geschaffen habe, weil ich die Gitarren neu einspielen habe lassen, ich habe neu gesungen. Und das kriege ich alles von der LSG. Das sind eben die zwei Firmen sozusagen, wo du halt als Musiker, wenn du im Radio gespielt wirst, und wenn du öfters im Radio gespielt wirst, gut bezahlt wirst. Und eben das Lukrativste ist trotzdem noch immer live spielen. Ja, Touren, live spielen, Werbedeals. Ja.
Und eigene Songs vor allem.
Ja, eigene Songs, genau. Da ist halt schon, wenn du die Songs dann selber schreibst, kriegst du halt auch mehr davon. Wenn du nur Lieder singst und dann schreiben lässt, kriegen halt die Songwriter viel mehr als du, weil du ja nur deine Stimme dazu gibst.
Wenn du so zurückblickst, so die letzten Jahre, was ist für dich so dein allergrößtes Learning?
Ja, dass du, egal was du machst, machst es einfach mit Überzeugung und entweder machst du es zu 100% oder gar nicht. Also so ein bisschen herumwurschteln, das funktioniert nicht. In der Musik schon gar nicht, aber auch in einem anderen Beruf nicht. Also wenn du wirklich eine Leidenschaft hast, die du gefunden hast, und ich finde, es gibt wenige Leute, die wirklich sagen können, sie haben eine Leidenschaft, für das sie brennen, weil die meisten sind in irgendeinem Beruf gefangen, den sie nicht mögen. Ist zwar hart gesagt, aber es ist leider so. Wenn du eine Leidenschaft hast, dann mach das zu 100% und dann wird auch was draus, auch wenn es zuerst irgendwie der Weg endlos und irgendwie, ja, das ist nicht so cool ausschaut am Anfang. Mach die Leidenschaft zu 100% und fokussiere dich auf das und irgendwann hast du Erfolg. Also wenn du die für was auf was fokussierst, irgendwann kommt dann der Erfolg.
Und worauf fokussierst du dich jetzt so? Was sind deine nächsten Steps? Wo geht deine persönliche Reise jetzt hin?
Auf jeden Fall ein großes Thema bei mir ist jetzt das Live-Spielen. Also ich muss sagen, ich habe schon mehr Fernsehauftritte gehabt als Live-Bühnenauftritte. Und das ist sehr, sehr, sehr ungewöhnlich in dem Business. Normalerweise fängst du an, in irgendeinem Eventkeller vor 50 Leuten zu spielen. Ich habe das übersprungen, ich habe das nie gehabt. Mein erster richtiger Auftritt war im ORF, im ORF 2. Ich weiß nicht, wie viele Zuseher da waren, aber einfach Live-Fernsehen sind halt doch mehr als 50 Leute meistens. Und jetzt Auftritte, die ich jetzt bis jetzt live gehabt habe, waren nie unter 400 Leute. Und das ist halt sehr ungewöhnlich, deswegen will ich da halt einfach sicherer werden in diesem Live-Entertainment-Bereich, so dass ich sicherer auf der Bühne werde, dass ich, wie ich mich bewege, dass ich einfach daran arbeite und auch so Choreografie-Coaches kriege und mir richtige Band zusammenstelle für meine Tour nächstes Jahr. Und weil ich kann das Lieder schreiben, ich kenne mich im Tonstudio jetzt auch aus, aber das Live ist noch eine große Herausforderung für mich und ich bin so ultra hyped, dass ich das jetzt endlich machen darf, weil ich habe echt zu lange auf das gewartet.
Ja, man spürt so deine Energie und deine Leidenschaft und die Power, die so in dir steckt für das, was du tust. Zum Abschluss hätte ich jetzt noch einen Word-Rap für dich vorbereitet, dass du mir die Sätze vervollständigst.
Okay.
Vor einem Auftritt esse ich
gar nichts meistens und das ist voll schlecht. Ich trinke meistens nur einen Orangensaft, weil ich mir denke, so, na, wenn der Bauch dann voll ist, dann kann ich nicht so singen. Aber ja, vor einem Auftritt esse ich meistens nichts. Aber, Beistrich, aber ich sollte das ändern, Punkt.
Die beste Entscheidung meines Lebens war?
Musik hauptberuflich zu machen.
Ich verlasse das Haus nie ohne?
Ohne mein Handy leider, ja.
Mein Lieblingslied ist?
Taylor Swift, Getaway Car.
Mein Lebensmotto lautet?
Geht nicht, gibt's nicht.
Meine Botschaft an Frauen ist?
Lasst euch nicht unterkriegen.
Erfolg heißt für mich?
das zu tun, was man sich schon immer gewünscht hat und damit auch noch hin und wieder ein paar Cent verdienen.
Heimat bedeutet für mich?
Heimat bedeutet für mich, oh, das ist so viel. Ich würde einfach, Heimat bedeutet für mich Liebe und Geborgenheit und einfach daheim auf der Landwirtschaft Traktor fahren zu können. So, Heimat ist für mich immer das Landleben.
Und wenn ich nicht Musikerin geworden wäre, was wäre es dann?
Irgendwas im Eventmanagement. So bei irgendeinem Booker arbeiten, Barracuda, irgendwelche großen Festel organisieren oder sowas. Das ist cool.
Vielen Dank, Sophie, vor allem für den Einblick so in das Musikbusiness und in deinen Alltag als Sängerin und Songwriterin und dass du eben weiterhin die Bühne rockst und vor allem dein Ding machst und deine Songs deine Handschrift tragen.
Danke, hat mich voll gefreut, heute ein bisschen davon reden zu können.
Danke dir.